Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins, und ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu der neuesten Episode. Bei mir ist Dr. Stefan Bosch, zuständig bei uns im Magazin unter anderem für den Vogel des Jahres, das heißt die Vorstellung der Kandidaten und dann auch die Beschreibung des jeweiligen Siegers. Er macht aber natürlich noch viel mehr für uns auf jeden Fall, da kommen wir später noch zu. Aber auch sonst ist Stefan ein ganz engagierter Vogelschützer, ein sozusagen hohes Tier beim NABU. Und jetzt begrüße ich dich ganz herzlich, Stefan, nachdem ich unsere Hörerinnen und Hörer begrüßt habe. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo zusammen. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Wir haben wunderschönes Wetter heute vor der Tür. Und ich habe ja noch so ein kleines Beringungsprojekt im Garten. Habe heute Morgen schon eine Amsel und einen Kleiber gefangen und beringt. Und war also noch schon ganz direkt in Kontakt mit der Natur.
Da hast du Glück, bei uns ist das Wetter nicht ganz so schön. Also typisch norddeutsch, Nieselregen. Es hat mich natürlich nicht davon abgehalten, selbst heute Morgen schon rauszugehen, meinen Seeadler hier vor der Haustür schon fliegen zu sehen. Freue ich mich jedes Mal wieder drüber. Aber heute, in der letzten Episode übrigens, ging es um den Seeadler in unserer letzten Vollepisode. Also wer da nochmal reinhören möchte, das Erfolgsmodell Seeadler in Deutschland. Ganz spannend, ganz interessant mit zwei super engagierten und ultra informierten FalknerInnen. Also das kann ich jedenfalls empfehlen. Jetzt geht es aber um was anderes. Greifvögel haben wir zwar auch, aber jetzt, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wollen wir Ihnen erst die Kandidaten der diesjährigen Wahl zum Vogel des Jahres, also beziehungsweise der nächstjährigen, es geht nämlich um den Vogel des Jahres 2026, die Kandidaten wollen wir Ihnen zunächst vorstellen. Und jetzt, da Sie die Folge hören, ist die Wahl gelaufen. Es gibt einen Sieger, den verraten wir Ihnen aber noch nicht. Das heben wir uns noch ein bisschen auf. Wir wollen Ihnen erstmal erzählen, welche Arten dieses Jahr zur Publikumswahl standen, warum sie vielleicht aufgestellt wurden, was sie besonders auszeichnet, was für Probleme sie eventuell haben, ja, und was es allgemein Spannendes und Wissenswertes über sie zu erfahren gibt. Die diesjährige oder nächstjährige Kandidatenliste, wie auch immer man es drehen und wenden möchte, ist ja ziemlich divers gewesen, ne? Also es stehen immer 5 Arten zur Wahl, die dann von einem Publikum, und nicht von einem Publikum, von dem Publikum sozusagen, also von jeder Person in Deutschland, die mitmachen möchte, gewählt werden können. Was für Arten werden denn da üblicherweise ausgewählt, Stefan?
Ja, das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Zu Beginn der Aktion, das waren in den 70er Jahren, da hat man so typische Artenschutzarten auf das Schild gehoben, auf deren Probleme man hinweisen wollte und wo man auch aktiv was dafür tun konnte. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen gewandelt. Wir haben häufig jetzt so sehr Publikumslieblinge dabei, für die es manchmal mehr, manchmal weniger aktiv was zu tun gibt. Also man hatte schon früher mal die Schleiereule auf dem Programm, für die man Nisthilfen aufhängen kann. Und mittlerweile hat man auch häufig Arten, die Botschafter sind für ein bestimmtes Problem, für ein bestimmtes Naturschutzthema, wie zum Beispiel bei den Feldvögeln oder wie bei den Gartenvögeln, die ja durchaus auch ihre Probleme haben durch die Gestaltung von den Gärten und Parkanlagen. Die können mehr oder weniger naturfreundlich gestaltet sein und das macht sich natürlich dann auch in den Beständen von den Gartenvögeln zum Beispiel bemerkbar. Also es ist immer eine Botschaft hinter dem Jahresvogel. Früher hat man einen ausgewählt, jetzt haben wir seit 2020, also zum 5. oder 21 zum 5. Mal nun die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit wählen kann. Es gibt immer jetzt einen Vorschlag von 5 Kandidaten. Aus diesen 5 Kandidaten kann die Öffentlichkeit dann per Abstimmung im Internet entscheiden, wer dann im Folgejahr der Vogel des Jahres wird.
Im letzten Jahr war es der Hausrotschwanz, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Der erste Vogel des Jahres war meines Wissens der Wanderfalke, kann das sein, 1971. Da ist mit Sicherheit auf eine Art aufmerksam gemacht worden, die große Probleme zu dem Zeitpunkt hatte, wo es ganz aktive und auch sehr erfolgreiche Projekte gab, um den Wanderfalken zu schützen und die Art zu erhalten. Der Kranich ist auch ein Beispiel, der ein paar Jahre später Vogel des Jahres war, in den Anfängen. Der Kiebitz natürlich. Und tatsächlich unser Vogel des Jahres 2026 war auch schon mal Vogel des Jahres. Kleiner Tipp, wer jetzt schon mal luschern möchte, ich glaube 1991, habe ich nämlich extra nachgeguckt.
Richtig, genau.
Aber wir verraten es immer noch nicht.
Noch eine Ergänzung zum Jahresvogel. Also der allererste Jahresvogel, das war eine Erfindung bei uns hier unten im Schwabenländle in Baden-Württemberg, wurde 1970 der Graureiher als Vogel des Jahres, aber nur bundeslandweit ausgerufen. Und das wurde dann 1971 ausgeweitet auf eine bundesweite Aktion. Und diese Wesen des Jahres hat dann ganz viele Folgeaktionen hervorgerufen. Also der Vogel des Jahres war der Auslöser. Wir haben ja mittlerweile die Pflanze, das Höhnentier.
Das Gartentier und so weiter, genau.
Es gibt unendlich viele Wesen des Jahres. Man kann eine ganze Liste aufführen. Beim NABU auf der Homepage kann man die abrufen und schauen, was es alles mittlerweile gibt. Aber die Initialzündung war der Vogel des Jahres hier aus Baden-Württemberg.
Ach spannend, guck mal, siehst du, da habe ich jetzt auch nochmal was Neues gelernt, dass es da quasi noch einen Vorvogel des Jahres vor dem ersten deutschlandweiten oder dachregionenweiten Vogel des Jahres, wie auch immer man es sehen möchte, gab es schon mal eine Vorwahl. Spannend, dass sich das auf so viele andere Bereiche ausgeweitet hat. So, jetzt wollen wir aber zu unseren Kandidaten kommen. Du hast die Schleiereule schon genannt, die Schleiereule ist ein Kandidat. Fangen wir doch mal mit der Schleiereule an. Eine ganz besonders hübsche Eulenart, wie ich finde. Was hast du denn zur Schleiereule zu erzählen, unseren Hörerinnen und Hörern beizutragen, warum sie vielleicht auf der Kandidatenliste gelandet sein könnte? Schönheit alleine ist ja kein Kriterium.
Ja, spielt aber auch eine Rolle, ne? Also die Ästhetik und die Emotion, die man mit einem Vogel verbindet. Die Eulen stehen natürlich für Schlauheit, Intelligenz, sind weise Vögel und das hat bei der Schleiereule sicherlich mitgespielt. Aber muss man auch erwähnen, die Schleiereule war 1977 auch schon mal Vogel des Jahres, also ganz in den Anfängen. Und diesmal war sie wieder nominiert, erstaunlicherweise diesmal mit zwei Eulenarten, noch einem Verwandten. Und der Werbeslogan für die Schleiereule hieß, gib mir dein Dach. Und das zeigt uns, dass die Schleiereule als Kulturfolger eben auch ein Gebäudebrüder ist, häufig halt in Kirchtürmen, in Scheunen, in großen Bauernhäusern im Dachbereich wohnt und eine Vogelart ist, der man helfen muss oder helfen kann. Genauso wie es der Hausrotschwanz jetzt im Jahr 25 war als Gebäudebrüder, symbolisiert eben die Schleiereule einfach die Notwendigkeit, dass wir was für die Gebäudebrüder tun müssen, weil die hängen von unserem Wohlwollen ab, ob wir ihnen Brutmöglichkeiten schaffen oder ob man eben die Glockentürme vergittern und wegen den Tauben und dann kommen die Schleiereulen nicht mehr rein. Und so ist die Schleiereule eigentlich eine ganz typische Art, die von ganz vielen NABU-Gruppen betreut und bearbeitet wird. Überall in der Bundesrepublik gibt es aktive Gruppen, die Nistkästen betreuen für die Schleiereulen. Und wir haben auch beim NABU schon seit vielen Jahren diese Aktion Lebensraum Kirchturm, bei denen Kirchtürme oder Kirchen ausgezeichnet werden mit einem Gütesiegel für Artenschutz und Tierschutz im Gebäude. Also wenn Kirchen Schleiereulen, Turmfalken, Dohlen, Fledermäuse beherbergen, dann bekommen die vom NABU diese Plakette verliehen. Auf unserer Homepage kann man da auch nachlesen, wie viele Kirchen da mittlerweile zertifiziert sind, möchte ich mal fast sagen, und wo auch regelmäßig Naturschutzgruppen dort aktiv sind, um diese Mistmöglichkeiten zu betreuen.
Das ist ja spannend. Vielleicht kriege ich ja auch noch mal eine Auszeichnung. Fledermäuse habe ich schon auf dem Dach. Auf die Schleiereule hoffe ich tatsächlich noch. Bis jetzt sind meine Bruthilfen noch nicht angenommen worden, hängen aber auch erst ein Jahr. Ich drücke mir selber noch die Daumen, weil das ein großer Wunsch und ein großer Traum von mir ist, auch welche beherbergen zu dürfen. Mal schauen, vielleicht habe ich ja doch noch mal das Glück auf eine Auszeichnung. Spekuliere ich natürlich nicht wirklich. Gilt die Schleiereule denn als gefährdete Art?
Ja, sie gilt eigentlich als nicht gefährdete Art. Wir haben etwa 20.000 Brutpaare oder über 20.000 Brutpaare in Deutschland und damit gilt sie als nicht gefährdet, aber sie braucht eben doch Aufmerksamkeit und Unterstützung. Also auch wenn die Statistik sagt, der Vogel ist nicht gefährdet, wir erleben das dann im Detail schon immer wieder vor Ort, dass eben die Vögel ausgesperrt werden, dass Brutplätze zerstört werden, verschlossen werden, zum Teil sogar zur Brutzeit. Also von daher brauchen heutzutage leider fast alle Vogel- oder Tierarten Wildtierarten Unterstützung und Aufmerksamkeit, dass sie in diesem Zustand, in dem noch erfreulichen Zustand des Nicht-Gefährdet-Seins erhalten bleiben.
Manchmal sind auch diese Einstufungen gefährdet oder nicht gefährdet große Trugschlüsse. Zwar gilt dann der Gesamtbestand als nicht gefährdet, aber es gibt dann doch örtlich gesehen oder regional ganz große Probleme. Bei Zugvögeln ist das häufig zum Beispiel der Fall, dass da zwar der Gesamtbestand als nicht gefährdet gilt, aber dass doch regionsweise wirklich ganz bedenkliche Einbrüche schon die Bestände
das
erleben.
Das ist völlig richtig. Das sehen wir auch beim diesjährigen Sieger, wird man das sehen. Da gibt es einfach Regionen, die sind völlig frei, blank von dieser Art. Und es gibt noch andere Regionen, die auch zu Europa zählen. Da hat man noch sehr gute Bestände. Und im Durchschnitt sieht es dann gar nicht so dramatisch aus. Aber es gibt einfach Regionen, in denen diese Art überhaupt nicht mehr vorkommt.
Mhm. Genau, das ist eben manchmal wirklich differenziert zu betrachten. So, dann kommen wir direkt zum Kollegen oder der Kollegin der Schleiereule sozusagen, nämlich der Waldohreule. Das ist die zweite Eulenart, die unter den momentan oder diesjährigen Kandidaten sich befindet.
Ja, das ist die Waldohreule. Die hat bei der Wahl den dritten Platz gemacht. Die Waldohreule ist eine ganz hübsche, aber unauffällige Art. Mhm. Von der bekommt man relativ wenig mit. Sie hat zwar zur Balzzeit einen lauten Ruf, aber sonst ist sie eher sehr dezent zurückgezogen. Und man hört vielleicht, wenn die Jungen geschlüpft sind und nachts laut fiepen, kann man die vielleicht in Parks oder in Gebüschgruppen in der Feldflur sehen. Aber sonst ist sie eigentlich sehr unauffällig, obwohl sie sehr hübsch aussieht. Sie wird häufig mit dem Uhu verwechselt, weil sie auch Federohren hat. Deshalb auch der Name Waldohreule. Also beim Namen stimmt es mit den Ohren, mit dem Wald weniger. Sie ist eher im Offenland zu Hause und jagt dort. Sie braucht also Büsche, Feldhecken, wo sie in der Landschaft draußen brüten kann. Sie baut ja keine Nester selber, sondern sie braucht alte Nester von den Elstern, die sie, und von den Krähen, die sie nutzen kann. Und sie braucht die offene Feldflur, in der sie jagen kann, wo es Mäuse und andere Kleinsäuger gibt, von denen sie sich ernähren kann. Und eines finde ich total spannend bei der Waldohreule. Sie macht diese Winterschlafgesellschaften, wo sich manchmal also wenige oder manchmal Dutzende von Waldohreulen in einer kleinen Baumgruppe im Park oder auch in Vorgärten, habe ich das schon gesehen, sammeln und da gemeinsam den Tag verschlafen. Und wenn es dann dämmert, dann fliegen sie lautlos in die Landschaft raus und gehen auf die Jagd. Unter diesen Sammelplätzen im Winter lohnt es sich immer mal nachzuschauen. Da liegen nämlich dann diese grauen, zigarrenförmigen Gewölle von den Eulen. Da kann man dann interessant auseinanderpoolen und schauen, was die Eulen alles an Kleinsäugern gefressen haben.
Ja, eine der großen Freuden meiner Kindheit, Gewölle einsammeln und möglichst wieder vollständig zusammensetzen, was da mal verspeist worden ist. Also es klingt etwas makaber, aber ist wirklich eine der meiner großen Begeisterungen in der Kindheit gewesen. Denn ich habe schon immer, also für Greifvögel sowieso, das ist ja auch kindheitsbedingt, aber auch für Eulen ein großes Herz gehabt. Und es gibt jedes Jahr, da muss man sich mal auf den sozialen Medien ein bisschen umschauen und häufig kriegen wir auch Zusendungen dazu, ganz wundervolle Fotos von Menschen, die diese Schlafgesellschaften eben entdeckt haben. Und wo du sagst, das lautlose Hinausgleiten in der Nacht, das ist mir schon einmal im Leben passiert, dass ich mich wirklich unfassbar erschrocken habe, weil ich draußen gesessen habe auf einer Bank und neben mir eine Eule gelandet ist. Und wir haben uns beide im quasi selben Moment so furchtbar erschrocken, dass der andere schon da war oder beziehungsweise angeflogen kam, dass wir also wirklich zeitgleich in entgegengesetzte Richtungen geflüchtet sind, weil das wirklich ein großer, großer Schreck war. Aber auch die Waldohreule gilt eigentlich als nicht gefährdete Art, stimmt das?
Das ist richtig, ja. Die gilt auch als nicht gefährdet, hat ähnliche Bestandszahlen wie die Schleiereule bei uns, hat aber natürlich schon wieder die Probleme. Ich hatte ja den Lebensraum Offenland und Feldflur angesprochen. Der Mangel an Feldhecken, Rodentizide in der Landwirtschaft sind sicherlich ein Problem, die auch hier erfordern, dass man kritisch nachschaut und guckt, wie sich der Bestand entwickelt.
Also gerade die Bereinigung, Begradigung, das Ausräumen der Feldfluren, das Beseitigen oder auch das Nicht-Wieder-Neu-Anlegen von Knicks, von Heckenstrukturen, sind ein ganz großes Problem, was nicht nur die Waldoreule betrifft, sondern natürlich ganz viele Arten, die auf diese Kleinstrukturen und das Kleinparzellige und die Unterteilung angewiesen sind und eben auch diese Kleinlebensräume benötigen. Nicht große geschlossene Waldgruppen sind ganz andere Lebensräume, aber eben auch diese ganz kleinen verinselten Lebensräume sind fundamental wichtig. Auch wenn sie mit den großen Maschinen ja häufig stören und sie genau deswegen immer weiter beschnitten werden, wenn es gerade um große landwirtschaftliche Schläge geht, da muss man ein genaues Auge drauf werfen. Nummer 3 unter den Kandidaten, also die Platz 3, aber die zweite Art, die wir vorstellen. Jetzt wollen wir die letzte Art sozusagen vorstellen. Die Art, die den kürzesten gezogen hat in diesem Jahr, das ist der Zwergtaucher. Genau, etwas abgeschlagen, ganz hinten gelegen. Auch eine Art, die den beiden vorherig genannten überhaupt nicht gleicht. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Richtig witzig, Stefan muss ich dir kurz erzählen. Ich sitze hier und gucke draußen auf den Deich und hier kommen die Krähen angeflogen. Die klauen nämlich die Walnüsse bei meinem Nachbarn im Garten und lassen die von oben auf die gepflasterte Deichstraße fallen. Und hier wirklich alle 30 Sekunden kommt hier eine Krähe angeflogen, lässt die Walnuss darunter fallen und fliegt dann mit irgendwas weg. Und hier liegen schon jede Menge Walnussschalen. Richtig witzig.
Ja, toll. Dieses Knacken von den Walnussschalen, ja, ist ein bekanntes Verhalten von den Krähen.
Genau.
Die benutzen gerne den Asphalt, um da was drauf zerschellen zu lassen. Es sind auch häufig die Muscheln auf den Deichkämmen zu sehen. Und aus Amerika gab es vor einigen Jahren eine Studie, die festgestellt hat, die Krähen können, oder die Amerikanerkrähen können am Gewicht der Muschel abschätzen, wie hoch sie fliegen müssen, damit sie zerbricht.
Ach, das ist ja
also
abgefahren.
Die fliegen nicht immer in eine Standardhöhe, sondern die wissen genau, aha, die ist leichter, da kann ich.
Da muss ich nicht so hoch fliegen.
Und bei der schweren muss ich höher fliegen.
Ach, das ist ja schlaue Vögel, aber das haben wir auch schon oft
erwähnt. Absolut,
insbesondere ja. Krähen, Rabenvögel sind nicht nur Blitzmerker, erfinderisch und einfach beeindruckend. Genau, aber jetzt kommen wir zu, wie gesagt, einer ganz anderen Vogelart, nämlich einer wassergebundenen, dem Zwergtaucher. Auch diese Art gilt eigentlich als nicht gefährdet, wurde aber mit Sicherheit stellvertretend für viele wassergebundene Arten ausgesucht, die auch im Zuge von Artenverarmung in Gewässern große Probleme bekommen werden in der Zukunft spätestens.
Ja, der Zwergtaucher, eigentlich ein ganz hübscher, kleiner, attraktiver Vogel. Ich hätte es ihm gegönnt, dass er erfolgreicher abgeschnitten hätte. Aber es war zu erwarten, dass er mit 4,5%, also der Sieger hat das Zehnfache an Prozent erreicht. Es war abzusehen, dass er so abgeschlagen landet, weil er eben nicht sehr bekannt ist. Wir haben keine 20.000 Brutpaare in Deutschland vom Zwergtaucher. Und er ist natürlich sehr gebunden an Kleingewässer und Botschafter für eben die kleinen Gewässer. Auch hier muss man wieder über die Landschaftsveränderungen lamentieren, leider. Mhm. Wir verlieren ganz viele kleine Gewässer draußen. Das macht sich natürlich auch für Amphibien, Libellen und ganz viele andere Arten bemerkbar. Einfach diese kleinen Tümpel, Teiche, wassergefüllte Gräben, das geht immer mehr in der Landschaft draußen verloren. Und dadurch leiden eben ganz viele Arten, weil ihr Lebensraum verloren geht. Und beim Zwergtaucher sind es eben auch so kleine Gewässer. Wir haben hier so eine kleine Siedlung im Wald bei uns um die Ecke. Da gibt es einen Feuerlöschteich und der ist schön umstanden und da ist auch immer mal wieder der Zwergtaucher und brütet dort. Warum er nicht gewählt worden ist, er ist natürlich auch sehr unbekannt. Er zeigt sich nicht sehr in seinem Lebensraum. Man hört ihn meistens nur, dieses fröhliche, trillernde Bip-Bip-Bip-Bip, wenn er balzt. Und ansonsten zieht er es ja immer eher vor, abzutauchen. Deshalb war auch der Slogan für den Zwergtaucher war Tauchen statt Trockenlegen. Also das entspricht auch seinem typischen Verhalten, dass er einfach gerne abtaucht und in die Ufervegetation sich zurückzieht, wo er auch sein Nest drin hat. Und deshalb wird er selten gesehen und ist halt weniger bekannt und hat dadurch leider den Kürzeren gezogen.
Ja, der Klimawandel spielt mit Sicherheit auch noch eine Rolle in dem Verschwinden kleinerer Gewässer. Wir hatten einen sehr trockenen Sommer hier. Hier ist viel, also selbst unsere größeren Gewässer sind hier gefährlich niedrig gefallen. Also da hatten wir wenig Wasser. Also Fun Fact, es sind in diesem Jahr bei uns Leute durch die Elbe gegangen. So trocken ist es hier gewesen. Hier ist lange Zeit die Elbfähre nicht gefahren. Wir befinden uns hier ja in so einer kleinen Enklave auf der östlichen Elbseite und werden durch zwei Fährverbindungen mit dem Westen verbunden. Und die eine Fähre ist über 100 Tage lang nicht gefahren, weil wir so niedriges Wasser hatten. Und da haben die Menschen natürlich demonstriert, dagegen oder dafür, wie auch immer. Also eigentlich für den Brückenbau, hier soll eine Brücke gebaut werden. Und um zu verdeutlichen, wie dramatisch die Situation ist, sind die Leute hier durch die Elbe marschiert.
Ja, bei uns hier im Süden ist genauso. Ich habe hier hinterm Haus einen kleinen Nebenbach, der in den Neckar mündet. Und die alten Einwohner hier aus dem Ort erzählen noch, dass sie dort im Sommer jedes Jahr knietief im Wasser standen, drin baden konnten und Fische gefangen haben. Und seit vielen, vielen Jahren wohnen wir jetzt hier und erleben jeden Sommer, dass der Bach zu einem Wadi wird.
Mhm.
Also ein nur zeitweise wasserführender Bach ist. Wenn es stark regnet, dann kommt aus dem Wald oben wieder etwas mehr Wasser. Aber wir haben ganz viele, viele Wochen und Monate, in denen der Bach vollständig trocken fällt. Ich musste schon Kinderferienprogramme mit Bachflohkrebse mikroskopieren, musste ich absagen, weil der Bach schon wieder trocken gefallen war, bis der Termin kam.
Ja, das ist auch eine der dramatischen Entwicklungen unserer Zeit. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bekanntheit eines Vogels, der auf dieser Kandidatenliste steht, ein entscheidendes Zünglein an der Waage zu Sieg oder Niederlage sozusagen, wenn wir das mal auf diese Ebene heben wollen, spielen kann. Das heißt, Arten, die besonders bekannt sind und dadurch häufig auch besonders beliebt sind, haben bessere Chancen. Jetzt kommen wir nämlich zu unserer Nummer 2 und das ist, glaube ich, Deutschlands bekanntester Vogel, würde ich mal tippen.
Das ist Deutschlands bekanntester und häufigster Gartenvogel und das ist die Amsel. Die hat den Platz 2 errungen mit 26,6%. Und ich war erstaunt, ich hätte gedacht, dass sie das Rennen machen würde.
Also hätte ich tippen und wetten müssen und da was für einsetzen müssen, hätte ich auch die Amsel gewählt.
Es ist ja so, du hattest eingangs gesagt, dass ich mich auch mit der Stunde der Gartenvögel und der Stunde der Wintervögel intensiv beschäftige und das im Heft immer die Ergebnisse bringe. Und die Zahlen der Amsel sind eigentlich seit Beginn dieser Aktion unangefochten. Ist das einer der häufigsten Gartenvögel und einer mit der stärksten Präsenz. Also es, wenn man das umrechnet, es gibt praktisch keinen Garten ohne Amsel in Deutschland, möchte ich mal so pauschal sagen. Also es sind wirklich weit über 90% der Gärten melden mindestens eine Amsel bei der Stunde der Gartenvögel. Und ich hätte gedacht, dass als ein Vogel, der so präsent und so uns vor Augen ist jeden Tag, dass der eigentlich gewinnt. Aber dem war nicht so. Die Amsel war jetzt auf dem Programm mit dem Slogan Deren statt Beton. Und die soll eben auf die Gestaltung unserer Gärten hinweisen. Wir haben ja das große Problem, dass in der Gartengestaltung ein ganz riesiger Umbruch war. Ich habe mich ja vor Jahrzehnten schon für Naturgartenaktionen beim NABU und anderen Organisationen stark gemacht und da Informationen drüber zu verbreiten versucht. Und mittlerweile haben wir ja einen Trend nach wie vor zu diesen Schottergärten, in denen Natur weitgehend verbannt wird. Keine Hecken, keine Büsche, keine Brutmöglichkeiten, keine Beerenangebote im Herbst zum Fressen, keine Blütenangebote im Frühjahr für die Insekten. Das ist ganz dramatisch. Und deshalb hat man die Amsel genommen, um mit dem Hintergedanken auf die doch auch etwas desolate Lage in vielen Gärten hinzuweisen.
Wir haben da ganz viele tolle Podcast-Episoden schon zu gemacht und natürlich auch wahnsinnig viele Beiträge in unseren Heften. Also da unbedingt mal reinhören und reingucken, wie man einen Garten vogelfreundlich gestaltet. Also häufig ist das nämlich relativ unaufwendig tatsächlich. Viel unaufwendiger, als man das eigentlich glaubt. Es reicht nämlich oft aus, hier und da ein paar wilde Ecken zu lassen, wo Sachen auch mal wild wachsen dürfen. Das hilft vor allen Dingen häufig Insekten, also gerade die Brennnesseln, um die nochmal hervorzuheben, ungeliebt, aber unerreicht in ihrem Insektenreichtum. Also da gibt es viele Tipps und Tricks, um den Gartenvögeln etwas unter die Arme zu greifen. Denn Gärten sind ja relativ wichtig für Vögel als Ausweichflächen, ne? Also häufig, wenn in der Feldflur nicht mehr viel zu holen ist, dann sind Gärten eigentlich das Refugium für Vögel. Und wenn die dann begradigt werden, häufig auch mit nicht heimischen Pflanzenarten bepflanzt werden, die unsere Insekten gar nicht erkennen und die für unsere Insekten wenig Rolle spielen, dann ist das eher kontraproduktiv.
Richtig, auch wenn Spiegel Online gewarnt hat, man soll nichts gegen den Kirschlorbeer in Deutschland sagen, weil da die deutschen Gärtner keinen Spaß drüber verstehen. Kirschlorbeer ist eine Katastrophe in den Gärten. Pflanzt eine Schlehe, einen Liguster, einen Schneeball, einen Weißdorn, der ist 10-mal besser wie dieser schreckliche Kirschlorbeer aus dem Baumarkt. In der Schweiz sind die mittlerweile verboten, ja. Dürfen nicht mehr verkauft werden. Aber in Deutschland ist jeder frei, das zu pflanzen, was er möchte. Und dann kommen da eben diese ganz unguten Pflanzen in die Gärten, die der Natur überhaupt nichts nützen. Und dabei haben wir so schöne Alternativen, die bei uns hier heimisch sind und die hier standortangepasst sind und die ein Blütenangebot im Frühjahr und ein Beerenangebot im Herbst haben und noch Nistplätze bieten. Also ein perfektes Rundumpaket mit diesen Pflanzen.
Also Kirschlorbeer kann ich mich nur anschließen. Da ist auch noch zu erwähnen, er ist furchtbar giftig. Er ist so unfassbar giftig und produziert ganz, ganz, ganz viele Beeren. Also wer kleine Kinder hat oder Hunde zum Beispiel, die auch an allen möglichen Sachen rumnagen, wie ich, der sollte damit auch ganz vorsichtig sein. Weil es ist nicht nur für Insekten nicht nutzbar, sondern auch noch ganz schrecklich unangenehm, wenn es dann fälschlicherweise aus Versehen konsumiert wird. Da mache ich nochmal Werbung für den Liguster. Er duftet nämlich auch ganz wunderbar. Wenn der Liguster blüht, dann ist das quasi berauschend. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe nicht ganz viel Ligusterhecke. Ist nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen. Stand hier schon. Freue ich mich aber sehr drüber, weil, wie gesagt, es ist im Sommer geradezu betörend, wie wunderschön der Liguster duftet.
Ja, und die Ligusterschwärmerraube sieht genial aus. Das ist ja ein Naturereignis, wenn man die findet am Liguster.
Also, heimische Pflanzen pflanzen, in unsere Podcast-Episoden über die vogelfreundlichen Gärten reinhören und nicht nur der Amsel, sondern auch anderen Gartenvögeln etwas Raum bieten. Man kann sich ja auch eine Schotterecke von mir aus einrichten, wenn es unbedingt sein muss und man das für seinen Seelenfrieden oder seinen Gin oder was auch immer braucht. Yin nennt man das, glaube ich, dass man Zen, wie auch immer, dass man aber Ausgleichsflächen schafft. Das ist, denke ich, wichtig. Und nicht nur dieses obligatorische Insektenhotel, bitte, weil das ist in vielen Fällen schön anzusehen und vielleicht fliegt da auch mal was rein, aber ich glaube nicht ausreichend, um zur größeren Insektenvielfalt in einem Garten beizutragen.
Die meisten Wildbienen brauchen ganz andere Dinge, ne? Die brauchen blanken Boden, der nicht bewachsen ist, wo sie ihre Höhlen bauen können. Es reicht nicht allein das Insektenhotel aus.
Kann man übrigens ganz toll beobachten, wenn man einen Sandhaufen im Garten hat. Also hatte ich auch in diesem Jahr, weil wir damit etwas anlegen wollten. Und wie das immer so ist, dann ist doch was dazwischen gekommen und der lag da ziemlich lange. Und irgendwann kamen meine Kinder ganz aufgeregt angelaufen und haben gesagt, da fliegen Bienen aus dem Sand. Und dann haben wir das lange beobachtet, dass nicht nur Wildbienen, sondern alle möglichen Insekten auf diesen sich entweder auf dem Sand sonnen, Wärme tanken, Nester anlegen. Also da kann man auch noch richtig toll was beobachten. Und ein anderer Tipp ist auch noch, Minze hat sich bei mir wild im Garten ausgesät und ist langsam nicht mehr beherrschbar, aber auch ein unfassbarer Insektenmagnet. Also das sieht auch noch sehr, sehr hübsch aus, weil es blüht ganz wundervoll. Und wenn man da angepasste Arten an den jeweiligen Standort nimmt, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Sache.
Ja, also auf jeden Fall zur Amsel muss man noch sagen, die Gärten haben ein Riesenpotenzial. Wir haben eine Riesenfläche an Gärten in Deutschland und dieses Potenzial müssen wir nutzen, um das für die Natur auch für die Natur nutzbar zu machen, ne, dass möglichst viele Arten dort heimisch werden können. Und wenn wir eben mit den Schottergärten dagegen arbeiten, vergeben wir diese Chance. Und zur Amsel noch das Zweite, ein Thema, mit dem ich sehr häufig beschäftigt bin und wo vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer schon mal eine E-Mail von mir als Antwort bekommen haben. Ich sammle für den NABU bundesweit seit nunmehr 15 Jahren die Fototodfundmeldungen von Amseln, die mit Usutu-Viren in Kontakt gekommen sind.
Das hätten wir also, ja jetzt fast vergessen zu erwähnen.
Ja, also Stechmücken verbreiten im Sommer diese Usutu-Viren, die aus Südafrika zu uns nach Mitteleuropa eingetragen worden sind und auch immer wieder neue kommen. Man kann die ja unterscheiden, da gibt es verschiedene Viruslinien und da kommt auch immer wieder neuer Nachschub mit Zugvögeln zu uns. Und es führt immer wieder zum Amselsterben und zeigt eben, dass solche Krankheitserreger leicht verbreitet werden können, also weltweit aus anderen Regionen und hier dann desaströse Bestandsveränderungen bei der Amsel hervorrufen. Wir hatten ja letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen, Nordwestdeutschland vor allem, einen ganz schweren Ausbruch. Das war eine Region, die bisher noch nicht in Kontakt war mit den Viren und wo das Virus auf so eine naive Population trifft, die noch nicht mit dem Virus in Kontakt war, da gibt es dramatische Einbrüche. Wir hatten das ja anfangs bei uns hier unten in Süddeutschland, in der Ecke von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen, also Rhein-Main-Gebiet. Da hat der Amselbestand extrem abgenommen. Es gibt auch Berichte zum Beispiel aus Wien, wo 2001 schon das Virus grassiert hat, dass es da also über Jahre gar keine Amseln mehr in dem Gebiet gab und dass sich das erst durch Zuwanderung wieder eine neue Population aufbaut. Und diese Usutu-Viren sind jedes Jahr präsent, mal mehr, mal weniger. Also 2024 hatten wir diesen ganz starken Ausbruch, dieses Jahr war es eher verhalten. Und es ist sicherlich zu erwarten, dass es immer wieder so neue Ausbrüche gibt. Das hängt zusammen mit dem Wetter. Wenn wir feuchtwarme Sommer haben, in denen können sich die Stechmücken und die Viren sehr gut vermehren. Und die Stechmücken gehen dann auf die Amseln und übertragen das Virus an die Amsel. Also von der Amsel selber geht keine Gefahr aus. Da wird man häufig gefragt, da sind die Leute sehr in Sorge, ob diese Amsel dann infektiös wäre. Sie ist infiziert, aber nicht infektiös. Also man kann sich keine Krankheit holen, wenn man diese toten Amseln zum Beispiel im Garten findet. Und im Zuge dessen habe ich also über diese Meldeaktion sicherlich in den letzten Jahren weit über 10.000 Fotos und Zuschriften von Menschen aus dem ganzen Land bekommen. Und man kann anhand von den Fotos ganz gut sehen, also erkrankte Vögel kann man einstufen, ob die Usutu haben oder ein anderes Problem. Es kamen auch noch ganz andere interessante Dinge bei der Meldeaktion raus, aber mit den Usutu-Viren sieht man immer wieder und es passt auch zu den Ausbrüchen, die dann vom Bernhard-Nocht-Institut zum Beispiel durch Untersuchungen bestätigt werden. Dann kommen immer aus einer Region, gibt es gehäuft die Meldungen und dann kann man Rückschlüsse ziehen, dass dort also gerade das Virus wieder grassiert.
Ach tatsächlich, das Usutu-Virus wird vom Bernhard-Nocht-Institut untersucht? Machen die da Forschung dran?
Ja. Die sind die zentrale Referenzstelle in Deutschland. Ja. Die sind spezialisiert seit Anbeginn. Die hatten schon Usutu in Stechmücken nachgewiesen, bevor es bei den Amseln kam. Also 2010 hatten die schon Nachweise von Stechmücken in der Rheinebene bei uns hier in Raum Heidelberg-Mannheim. Und ein Jahr später ging es dann bei den Amseln los.
Ach, das ist ja spannend. Also hat mich jetzt ganz besonders persönlich interessiert. Erstens, weil ich als Studentin im Bernhard-Nocht-Institut mal zwei Praktika absolvieren durfte und weil eine Bekannte von mir auch im Bernhard-Nocht-Institut arbeitet.
Ah, so klein ist die Welt.
Ja, die Welt ist ein Dorf, man muss es immer wieder feststellen. Genau, dann kommen wir zu unserem Sieger des Jahres 2026. Dazu ist zu sagen, dieser Sieger hat mit überragender Stimme, mehr, also nicht die Mehrheit der Stimmen, aber mit überragend vielen Stimmen gewonnen. Und das ist so eindeutig gewesen, dass wir sagen können, mit 44,5% aller Stimmen, also das ist fast die Hälfte aller Stimmen, wurde das Rebhuhn 2026 zum Vogel des Jahres gewählt. Und da, ich finde zu Recht, es ist erstens natürlich bekannt, den meisten Leuten noch bekannt. Sie haben schon mal vom Rebhuhn was gehört, auch wenn es die wenigsten Leute vermutlich bisher gesehen haben. Denn das Rebhuhn ist nicht nur besonders heimlich, es ist auch fast überall komplett verschwunden. Es gibt nur noch wenige Regionen in Deutschland, in denen das Rebhuhn in größeren Besätzen vorkommt. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, du kannst quasi nur aus der Theorie sprechen, denn bei euch gibt es gar keine Rebhühner mehr. Ich hatte hier das Glück, 2020 das letzte Mal Rebhühner zu sehen. Das heißt nicht, dass sie hier verschwunden sind, aber die Vermutung liegt nahe. Dem Rebhuhn geht es schlecht.
Ja, so ist es. Das Rebhuhn ist ein typischer Vertreter der Feldvögel. Und den Feldvögeln geht es allen schlecht. Und das Rebhuhn hat bundesweit Bestandseinbrüche von 87% gegenüber 1980 erlitten. Also es ist nahezu verschwunden und teilt damit das Schicksal mit Kiebitz, mit Bekassine, Braunkehlchen, Feldlerche, Grauammer, alle Arten, die in der Feldflur zu Hause sind, aber eben in einer reich strukturierten, abwechslungsreichen Feldflur mit Hecken, Büschen, auch Kleingewässern und mit Feldrainen, mit Böschungen. In solchen Lebensräumen kommen diese Arten alle vor, aber sie nehmen rapide ab, weil eben die industrialisierte Landwirtschaft mit großen Feldern, mit großen Maschinen, mit viel Pestizideinsatz eben das Überleben für diese Vögel extrem schwer machen. Deshalb war auch der Slogan Felder voller Leben für das Rebhuhn. Und dieser Wahlkampfslogan hat offensichtlich gut gefruchtet. Ich habe mir lange überlegt, warum das Rebhuhn das so hervorragend abgeschnitten hat. Ich denke, also zu Recht gut abgeschnitten hat, muss man natürlich sagen. Mir sind die Feldvögel sehr ans Herz gewachsen und es ist ganz wichtig. Wir haben ja ein Drittel unserer Republik ist ja landwirtschaftlich genutzte Fläche und da müssen wir überlegen, wie wir da in Zukunft weitermachen wollen, ob wir da nur Industrieproduktion machen wollen oder ob wir eben auch der Natur ihr Recht da draußen zugestehen. Von daher ist das Rebhuhn völlig zu Recht gewählt. Es liegt möglicherweise daran, dass es in den letzten beiden Jahren ein groß angelegtes Monitoringprogramm gab im Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel. Da gehört das Rebhuhn schon dazu. War eine Aktion vom Dachverband der deutschen Avifaunisten, das Freiwillige zählen. Und da kam jetzt vor kurzem ein Abschlussbericht von dieser Erhebung in diesem Jahr. Und da haben sich ja über 1000 Menschen in Deutschland beteiligt. Und also da ist sicherlich eine sehr große Lobby für das Rebhuhn da. Und die haben sicherlich intensiv auch Wahlkampf gemacht und fleißig für ihren Vogel abgestimmt. Mir geht es ähnlich wie dir. Meine Erlebnisse mit Rebhühnern liegen noch länger zurück. Ich kann mich noch an richtige Ketten erinnern. Mhm. Also man spricht ja von diesen Rebhuhngruppen im Herbst und Winter, wo sich Alt- und Jungvögel vergesellschaften von Ketten. Das müssen früher ganz viele gewesen sein. Ich kann mich noch so an ein, zwei Dutzend Vögel erinnern, die da miteinander in der Winterbrache saßen. Und ich kann mich auch noch in den 90er Jahren erinnern, dass da in der Feldflur hinter meinem damaligen Arbeitgeber waren auch noch Rebhühner immer wieder regelmäßig zu sehen. Und im Frühjahr gehörte dieser krächzende Ruf in der Abenddämmerung einfach mit in die Landschaft mit dazu. Und die sind uns alle abhanden gekommen, weil eben die Landschaft so massiv umgestaltet wird. Und von daher finde ich es ganz extrem wichtig, dass wir diese Renaturierungsbemühungen, die die EU auch anstoßen will und die jetzt leider alle so ein bisschen ins Hintertreffen geraten mit dem Ukraine-Krieg und allen anderen Problemen, die uns gerade so um die Ohren fliegen. Diese Renaturierungsprogramme, die sind ganz, ganz extrem wichtig. Also vom Vorgarten bis zu den Meeresschutzgebieten sage ich immer, diese Renaturierung, wenn wir da nicht massiv gegensteuern, dann werden wir noch unser blaues Wunder erleben.
Die Artenverarmung in den Landschaften schreitet leider voran. Das Rebhuhn benötigt nämlich zwei ganz grundlegende Sachen, außer natürlich Schutz und Deckung und so weiter. Es benötigt einerseits als erwachsener Vogel Saaten und vegetarische Nahrung und für die Kükenaufzucht sind Insekten vonnöten. Das heißt, die ganz jungen Küken ernähren sich von eiweißreichen Insekten. Die können mit den Saaten noch nicht so wahnsinnig viel anfangen, beziehungsweise die sind ja auch noch nicht in dem Maße vorhanden, wenn die schlüpfen. Und das sind genau die beiden Sachen, die in den Feldfluren fehlen, nämlich die Saaten von sogenannten Unkräutern, also von Nicht-Feldfrüchten und Insekten, die häufig ja als Schadinsekten dann klassifiziert werden oder eben bei der Bekämpfung von Schadinsekten als Kollateralschaden eben mit vernichtet werden. Da machen solche Randstrukturen oder Projekte, die dann nicht nur zu Blühstreifen und so weiter führen sollen, zwar auf der einen Seite Sinn, wenn aber auf der anderen Seite alle Insekten in der Gegend vernichtet werden, dann hat man zwar einen wundervollen Blühstreifen und vielleicht noch Nahrung für die erwachsenen Hühner, aber eben keine Möglichkeit mehr, Jungen aufzuziehen. Und da gibt es auch Untersuchungen zu, wo man quasi gesehen hat, dass zwar in einer relativ strukturreichen Landschaft die Küken verhungern, weil sie nicht genügend Insekten aufnehmen können, um eine etwas kältere Nacht beispielsweise zu überstehen. Das reicht dann schon aus, um ihnen so viel Energie zu rauben, dass sie den nächsten Tag gar nicht mehr schaffen oder nicht mehr genügend Energie haben, um am nächsten Tag überhaupt noch auf Nahrungssuche zu gehen. Es gibt Programme und es gibt natürlich auch viele Landwirte, die sich stark bemühen und die auch wirklich bemüht sind, einen Unterschied zu machen oder eine bessere Landwirtschaft zu betreiben. Aber es ist leider noch nicht ausreichend und es ist vor allen Dingen auch nicht genug. Die Lebensräume sind nicht vernetzt genug, die restlichen, die es noch gibt. Das sind die großen Probleme unseres Rebhuhns in Deutschland. Und wie wir schon eingangs gesagt haben, es gibt zwar europaweit noch so viele Rebhühner, dass man noch nicht davon ausgeht, dass es insgesamt stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht ist. Aber in Deutschland kann man schon fast sagen, dass es schwierig wird, das Rebhuhn hier noch zu erhalten, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja, so sieht es aus. Es gibt ja viele Schutzprogramme und Aktionen in vielen Teilen der Republik. Das kann man auch auf der Homepage von Rebhuhn retten, Vielfalt fördern nachlesen. Da wird versucht, eben also diese ganzen Lebensraumansprüche und diese verschiedenen Nahrungsansprüche für die Küken und für die Altvögel zu berücksichtigen, also in Kooperation mit der Landwirtschaft, mit der Jägerschaft und mit dem Naturschutz. Aber das gestaltet sich oft extrem schwierig, dass da alle unter einen Hut zu bringen. Und man versucht in solchen Gebieten einen Rebhuhnbestand wieder aufzubauen, um möglicherweise später vielleicht auch mal wieder andere Regionen besiedeln zu können. Aber dazu brauchen wir eben eine Biotopvernetzung und überall entsprechende passende Lebensbedingungen, die halt leider nicht immer vorhanden sind. Und eben diese Kükennahrung ist ganz wichtig. Das ist das Hauptproblem der Rebhühner, dass es an Insekten fehlt. Das Rebhuhn ist ja ein Rekordhalter in unserer Vogelwelt mit der Eizahl. Also es soll 10 bis 20 Eier legen können. Und das führt aber nicht zum hohen Rebhuhnbestand, sondern man hat eine hohe Jungensterblichkeit, Kükensterblichkeit in den ersten Lebenswochen oder im ersten Lebensjahr. Und das macht sich natürlich dann auch bei Nahrungsmangel zum Beispiel massiv bemerkbar. Dann die Winterbrachen fehlen völlig und auch die Landbewirtschaftung ist heute so, heute wird geerntet, morgen wird der Acker untergepflügt. Wenn man den Maisacker noch ein paar Wochen liegen lassen würde, bevor man unterpflügt, dann wären noch genügend Körner im Herbst da, die Rebhühner fressen können. Wir hatten hier so ein Schlüsselerlebnis bei uns in der Landschaft draußen. An einem Acker war eine Fläche vielleicht von der Größe vom Tennisplatz maximal. War sehr wasserig. Da stand immer der Regen drauf und der Landwirt hat es nicht bewirtschaftet, sondern fuhr immer drumherum. Da hat sich so eine Krautflora aufgebaut. Und mein Sohn mit seiner super Spezialkamera stand da öfters draußen und hat Fotos gemacht in dieser kleinen Brachfläche. Ich habe dann mit dem Landwirt gesprochen und er hat sich bereit erklärt, die aus der Bewirtschaftung rauszunehmen. In dieser kleinen Brachfläche war den ganzen Winter über 100 Goldammern, Zaunammern, Rohrammern, also eine ganze Vielzahl von Vögeln konnte sich von diesem Tennisplätzchen ernähren. Und über den Winter kommen. Und nebendran ist zum Glück auch noch eine kleine Gebüschgruppe und da sind sie mal reingeflogen, haben dort sicherlich auch drin übernachtet. Also das ist zum Beispiel, die Natur ist noch da und wenn man ihr Angebote macht, dann kann man ihr helfen.
Ganz genau. Es wird nämlich häufig, glaube ich, unterschätzt, was für große Auswirkungen relativ kleine Flächen und kleine Maßnahmen dann doch haben können. Wenn sie möglichst häufig und mosaikartig über die Landschaft verteilt sind, dann haben sie einen sehr positiven Effekt, aber auch der kleinste Platz kann auf jeden Fall etwas Gutes hervorbringen. Das heißt, nichts ist umsonst und nichts ist vergeben. Also selbst wenn es noch so ein kleiner Garten ist, noch so ein kleines Feldgeholz aus drei Büschen, es hilft auf jeden Fall. Also auch in diesem Falle gilt, Kleinvieh macht auch Mist. Und jeder Schritt, jeder Baum, jeder Busch und jedes Stück Brache zählt. Insbesondere die Brache, hast du erwähnt, ist ein ganz fundamentaler Teil des Naturschutzes, der ganz besonders wichtig ist, die leider immer seltener werden, weil sie nicht mehr in dem Maße gefördert oder nicht mehr in dem Maße liegen gelassen werden. Es gibt leider zu viele Prämien für schnelle Umbrüche, für viele Zwischenfrüchte und eben nicht mehr für das Brachliegenlassen von Flächen, wobei das so wichtig wäre.
Es ist hochinteressant, sich die Kurven anzuschauen über die Bestände von den Feldvögeln. Es gab mal in den 90er Jahren Stilllegungsprämien. Da schnellen die Zahlen alle hoch. Also diese abfallende Kurve vom Bestand hat einen Zacken nach oben und dann wurde die Stilllegungsprämie wieder abgeschafft und dann geht es weiter gen Null bei den Vögeln. Das ist beim Rebhuhn und bei der Feldlerche überall nachzuvollziehen.
Genau darauf spielte ich an. Das ist genau das, was uns hier eigentlich fehlt. Diese zumindest kurzfristigen Stilllegungen. Wenn es nur, ich glaube, 3 Jahre durften die das, glaube ich, stilllegen oder sollte das stillgelegt werden, wenn ich mich da richtig erinnere und dann wieder wie in so einer Art Dreifelderwirtschaft weiter bewirtschaftet werden und dafür andere Flächen brach liegen. Kann man mich korrigieren, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber so war es, glaube ich. Und da habe ich auch Erinnerungen tatsächlich aus meiner Kindheit dran und meiner Jugendzeit, dass wir da häufig auch zum Beobachten nicht nur von Vögeln, sondern von allen möglichen Tieren waren, weil das da eben einen besonderen Artenreichtum gibt.
Und es gibt aus England schon auch eine Studie, die über 10 Jahre alt ist, wo man festgestellt hat, wie viel Fläche bräuchte denn die Natur in der Feldflur draußen. Und es wird ja dann immer gleich das Schreckgespenst von Nahrungsmangel etc. an Versorgungslücken an die Wand gemalt, vor allem von der Landwirtschaftslobby aus. Erstens verbrauchen wir sehr viele Lebensmittel überhaupt nicht, sondern werfen sie ungenutzt in den Müll. Und es würde nach Berechnungen auch so reichen. Und die Studie hat gezeigt, wir bräuchten 5 bis maximal 10% der Ackerfläche, wo blühende, reine Randstrukturen, Hecken da sein müssten. Dann hätte die Natur, über die wir jetzt so lamentieren, die abnimmt, hätte die eine reale Chance, in unserer Landwirtschaftsfläche draußen wieder zu existieren.
Also hoffen wir mal, dass der Vogel des Jahres, das Rebhuhn, die richtige Botschaft vermittelt. Es haben, glaube ich, wieder rekordverdächtig viele Menschen teilgenommen, jenseits der 150.000, über 180.000, wenn ich das richtig weiß.
Es waren 184.000 Teilnehmer, so viele wie noch nie.
Das ist kein Pappenstiel, das heißt, es zeigt, dass sich viele Menschen dafür interessieren und dass ihnen das etwas bedeutet tatsächlich. Also hoffen wir, dass diese 184.000 Menschen, auch wenn sie nicht für das Rebhuhn gestimmt haben, ein paar haben ja auch für die anderen Kandidaten gestimmt, mit ihren Freunden, ihren Bekannten sprechen und ihre Begeisterung und zumindest ihr Interesse nicht nur für Vögel, sondern für die Natur im Allgemeinen teilen und wir wenigstens in kleinen Schritten vorangehen und die richtige Botschaft an den richtigen Stellen ankommt.
Ja, und ganz wichtig ist, es ist nicht der richtige Adressat, wenn man nur auf die Landwirtschaft schimpft. Die Landwirtschaft, die arbeitet so, wie wir als Verbraucher und Konsumenten es haben wollen. Die
ganz
arbeitet
genau
in großem Stil und produziert möglichst günstig, weil wir wollen ja im Supermarkt am Regal, Geiz ist geil, möglichst billig einkaufen, den Becher Joghurt für 30 Cent. Das sind alles eigentlich unrealistische, subventionierte und fehlgeleitete Preise. Uns ist die Nahrung, die Landwirtschaft draußen produziert, oft nicht das Geld wert, das sie eigentlich mit dem sie eigentlich gewertschätzt werden müsste. Also von daher müssen wir als Verbraucher uns auch überlegen, wie wir uns verhalten wollen. Auch an unserem Einkaufsverhalten liegt es, ob draußen das Rebhuhn und andere Arten da sind oder eben nicht.
Ganz genau. Also das soll in keinstem Falle ein Bashing für die Landwirtschaft oder für Landwirte sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nämlich, dass alle diese Maßnahmen nur Hand in Hand mit den verschiedenen Interessenträgern überhaupt zu erreichen sind. Und da stimme ich dir voll und ganz zu. Diejenigen, die es sich anders leisten können, sollten auf Produkte zurückgreifen, die zu fairen Konditionen erwirtschaftet werden. Und ein gutes Beispiel dafür ist auch, wenn Landwirte die Landwirtschaft aufgeben und ihre Flächen anderweitig nutzen und an anderweitige, insbesondere oder jetzt häufig hier gesehen, gutes Ackerland für beispielsweise Photovoltaikanlagen vermieten, dann läuft ja irgendwas falsch, wenn die Produkte, die eigentlich auf diesem wirklich guten Ackerboden produziert werden könnten, so wenig wert sind, dass das ein viel lukrativeres Geschäft ist, diese Landwirtschaft dann am Ende aufzugeben. Und da liegt wahrscheinlich das viel größere Problem drin, dass wir Flächen verlieren aufgrund solcher Maßnahmen, anstatt die paar Prozent, die für die Natur notwendig wären, bereitzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss für unsere Kandidaten. Ich bin schon ganz gespannt, welche Kandidaten das nächste Mal auf der Liste stehen. Wir werden uns im nächsten Jahr hoffentlich, lieber Stefan, wieder um diese Zeit zusammenfinden.
Ja, gerne.
Und über die nächste Wahl berichten und die nächsten Kandidaten und auch den nächsten Sieger. In der Zwischenzeit werden wir uns natürlich sehen. Wir werden uns zum jährlichen Redaktionstreffen sehen und vielleicht schaffen wir es ja zwischendurch auch noch einen anderen Podcast einzuschieben. Wir sind nämlich heute sträflich darauf aufmerksam geworden, dass wir viele Artikel von Stefan, die er ja sonst noch für uns verfasst, beispielsweise eben über Giftvögel, ein besonders spannendes Thema, über das viele, glaube ich, ganz wenig nur wissen und ich vorher auch sehr wenig wusste, überhaupt nicht berichtet haben. Also wer das nochmal nachlesen möchte, ich muss in die Shownotes packen, in welcher Ausgabe dieser Artikel erschienen ist. Und der sollte bei Interesse das gerne nochmal nachlesen, der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin. Und jetzt, genau, Stefan, hast du uns noch irgendwas mit auf den Weg zu geben, bevor wir uns verabschieden?
Ja, jeden Tag vogelfreundlich leben und überlegen, was man für die Vögel tun kann. Ich gehe jetzt einkaufen im Bioladen und versuche dort was zu tun. Und bei der Gartengestaltung immer dran denken, man kann sehr viel für die Natur draußen tun, indem man manchmal relativ wenig tut.
Ganz genau.
Bei der Gartengestaltung habe ich immer zwei Tipps, die man berücksichtigen sollte. Wenn man Kinder oder Enkel hat, schauen Sie sich die Bücher von Peterson und Findus an. Mhm. Wenn Ihr Garten so aussieht wie der von Peterson, dann stimmt's. Und bei uns im Schwabenland hier unten, wo ja die Kehrwoche und alles sehr wichtig genommen wird, wenn der Nachbar zu dir sagt, wie sieht's denn in deinem Garten aus, dann haben wir alles für die Natur richtig gemacht.
Wunderbar. Ich werde jetzt nicht Laubhaken gehen und das alles genauso lassen, wie es ist. Dann freuen sich nicht nur die Vögel in meinem Garten, sondern auch noch die Spitzmaus und der Igel hoffentlich und auch noch vielleicht das ein oder andere Tier. Dazu kommt noch nicht die Vogelkästen sauber machen. Es gibt diverse Tiere, die da gerne sich im Winter Schutz suchen. Also das bitte noch ein bisschen aufsparen, bis es wieder wärmer wird. Und dann sage ich das, was ich immer sage. Schnappen Sie sich Ihr Fernglas, gehen Sie raus und hören Sie uns das nächste Mal wieder zu. Auf Wiederhören.
Das war unser Podcast Vogelstimmen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie weitere Informationen zum aktuellen Thema und rund um die Vogelwelt bekommen wollen, dann schauen Sie doch mal in unser Vögelmagazin hinein. Das finden Sie an jeder gut sortierten Zeitschriftenverkaufsstelle oder auf unserer Website www.vögel-magazin.de. Hier gibt es auch tolle Kennenlernangebote für Neuabonnenten. Schauen Sie gerne mal rein. Die technische Bearbeitung dieses Podcasts übernahm Fabian Kaczynski. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.